Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 8 und 9 der Sure 48, Fat.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Der erste Vers ist an den Propheten gerichtet und weist auf den Grund seiner Sendung hin. Der zweite aber an die Menschheit und das, was ihr geraten ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wir entsandten dich als Zeugen und Überbringer froher Botschaft und als Warner, auf dass ihr an Gott und seinen Gesandten glaubt, diesem beisteht, ihn würdigt und Gott lobpreiset, des Morgens und des Abends.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 20. Januar 2022, gleich dem 30. D 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Mit uns durch Iran. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi, EU setzt IRGC aus Verzweiflung auf schwarze Liste. Putin an Raisi, Russland bereit, Zusammenarbeit mit Iran zu verstärken. Hisbollah-Chef, USA betreiben Maximaldruckpolitik in der Region. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi, EU setzt IRGC aus Verzweiflung auf schwarze Liste. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat den Schritt der EU verurteilt, die iranischen Revolutionsgarden IRGC als terroristische Organisation zu klassifizieren und darauf hingewiesen, dass die Maßnahme auf die Verzweiflung der Europäer zurückzuführen ist. In einer Kabinettssitzung am Donnerstag verwies Raisi auf eine kürzlich erfolgte Änderung einer Entschließung des Europäischen Parlaments, die die EU und ihre Mitgliedstaaten auffordert, die IRGC auf ihre Terrorliste aufzunehmen. Dieser Schritt erfolgt aus Verzweiflung und nach ihren gescheiterten Versuchen, dem iranischen Volk auf der Straße einen Schlag zu versetzen, sagte er und bezog sich auf die vom Ausland unterstützten Unruhen, die Mitte September 2022 nach dem Tod von Mahsa Amini in Iran begannen. Europa dachte, es könne mit solchen Maßnahmen die iranische Nation aufhalten, sagte er. Die iranischen Revolutionsgarden seien eine offizielle Truppe und Teil der iranischen Streitkräfte, betonte Raisi und fügte hinzu, die Maßnahme verstößt gegen das Völkerrecht und die UN-Charta. Das Europäische Parlament nahm am Donnerstag eine weitere Entschließung an, in der weitere Sanktionen gegen iranische Einzelpersonen und Organisationen, einschließlich Präsident Raisi, gefordert und das IRGC wegen mutmaßlicher Menschenrechtsverletzungen während der jüngsten Unruhen auf die EU-Terroristenliste gesetzt wurden. Währenddessen haben die iranischen Informationsdienste Spuren amerikanischer und anderer westlicher Spionagedienste bei den jüngsten gewalttätigen Unruhen in Iran gefunden, die das Leben von Dutzenden von Menschen und Sicherheitskräften forderten. Putin an Raisi: Russland bereit, Zusammenarbeit mit Iran zu verstärken. Der russische Präsident Wladimir Putin sagte, sein Land sei bereit, die Zusammenarbeit mit Iran in verschiedenen Bereichen zu verstärken, als er zum zweiten Mal in weniger als 10 Tagen Gespräche mit Präsident Raisi führte. Der iranische und der russische Präsident diskutierten am Donnerstag in einem vom Kreml initiierten Telefongespräch über bilaterale Beziehungen und regionale Entwicklungen. Während des Telefongesprächs betonte Raisi die Notwendigkeit, die bilaterale Zusammenarbeit und Koordination in verschiedenen Bereichen zu verstärken. Als positiv und konstruktiv bezeichnete er auch die Vereinbarungen der beiden Länder zum Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Transit. Putin seinerseits sagte, Moskau sei bereit, die Zusammenarbeit mit Teheran sowohl im Energie- als auch im Transitbereich zu verstärken. Iran und Russland arbeiten daran, den Nord-Süd-Korridor voranzutreiben, der den Transport erleichtern und die Transportzeit erheblich verkürzern wird. Im Jahr 2002 unterzeichneten Russland, Iran und Indien ein Abkommen für den internationalen Nord-Süd-Transportkorridor INSTC, ein 7200 Kilometer langes multimodales Netzwerk aus Schiffen, Schienen und Straßen für den Güterverkehr zwischen Indien, Iran, Afghanistan, Aserbaidschan, Russland, Zentralasien und Europa. Der INSTC wird als wegweisend angesehen, der die Entfernung verkürzen und die Transportkosten von Südasien nach Europa durch Iran und Russland senken und möglicherweise als Alternative zum Suezkanal für den Ost-West-Handel dienen wird. Hisbollah-Chef: USA betreiben Maximaldruckpolitik in der Region. Der Generalsekretär der libanesischen Widerstandsbewegung Hisbollah gab an, die Vereinigten Staaten verfolgten eine Politik des maximalen Drucks und der Sanktionen gegen ihre Gegner im Nahen Osten. Er bezeichnete Washington für die Verschärfung der Finanzkrise in dem arabischen Land als Hauptverantwortlichen. Die Vereinigten Staaten verfolgen die Politik des maximalen Drucks und der Wirtschaftssanktionen gegen die Länder und Nationen, die Teil der Achse des Widerstands sind, wie die Islamische Republik Iran, Syrien und Jemen. Die finanziellen Probleme dieser Nationen sind darauf zurückzuführen, dass sie sich nicht dem Diktat Washingtons beugen wollen, sagte Sayed Hassan Nasrallah am Donnerstagabend bei einer Feier in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Er fügte hinzu: Es ist bedauerlich, dass einige Menschen im Libanon die Existenz einer wirtschaftlichen Blockade leugnen. Sie glauben, dass eine Blockade des Libanon nur dann stattfinden würde, wenn ein Schlachtschiff vor der Küste des Landes verteut wäre. Dabei sind die Politik und das Handeln der US-Regierungen gegenüber unserem Land ein Beweis für eine solche Tatsache. Nasrallah bemerkte, dass Washington hinter den jahrzehntelangen wirtschaftlichen Problemen im Libanon stecke und fügte hinzu, dass die USA finanzielle Hilfen für das Land auf die eine oder andere Weise behindern und keinem Staat erlauben, Beirut Hilfe anzubieten, um es bei der Deckung seiner Grundbedürfnisse zu unterstützen. An anderer Stelle in seinen Bemerkungen sagte Nasrallah: Es ist ein Irrglaube, dass die Region darauf zusteuert, Frieden mit Israel zu schließen und das Regime anzunehmen. Eine solche falsche Vorstellung hat uns in die aktuelle Situation getrieben. Bei einem Frieden mit Israel würde es definitiv mehr Spannungen in der Region geben. Es würde weder Einigungen noch Friedensszenen geben. Krisen würden in der gesamten Region grassieren, warnte Nasrallah. Deutschland gilt in USA als schlechter Verbündeter wegen Pattsituation um Panzer für die Ukraine. Washington weiß, dass Berlin ein schlechter Verbündeter sein könnte, aber zumindest ist es Amerikas schlechter Verbündeter. So ein Artikel in der deutschen Zeitung Politico, der auf eine zunehmende Pattsituation zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland im Ukraine-Krieg hinweist. Der am Donnerstag veröffentlichte Artikel zitiert einen Bericht in deutschen Medien, wonach sich die Zahl deutscher Soldaten, die sich als Kriegsdienstverweigerer aus gewissen Gründen deklarieren, im Zuge des Ukraine-Krieges, der im Februar letzten Jahres begann, verfünffacht hat. Dass Bundeswehrangehörige ihre Zusage nicht einhalten, ist selbstverständlich für eine Bevölkerung, die seit mehr als 7 Jahrzehnten bequem unter dem US-Sicherheitsschirm lebt. Was Berlins Schüchternheit erklärt, heißt es. Deutschland ist laut Politico zum Sorgenkind des NATO-Militärbündnisses geworden, seit Russland seinen Feldzug in der Ukraine gestartet hat und damit die Bemühungen des Westens, der Ukraine die benötigten Waffen zu beschaffen, verzögert und vereitelt hat. Deutschland, neben den USA, einer der größten Hersteller von Kampfpanzern weltweit, weigert sich seit Monaten entschieden, diese Kiew zu übergeben, mit der Behauptung, dass die Versorgung der Ukraine mit westlichen Panzern einen breiteren Krieg auslösen könnte. Die Verteidigungschefs der USA und Deutschlands trafen sich diese Woche auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Deutschland, um die Angelegenheit zu erörtern, wobei Berlin Zurückhaltung zeigte. Es hat keine Bedenken, an autoritäre Regime wie die im Nahen Osten zu verkaufen, wo es rege Geschäfte mit dem Verkauf von Waffen an Länder wie Ägypten und Katar macht, stellt der Politico-Artikel fest. Tatsachen spiegeln wider, dass nicht Deutschlands Gewissen seine Außenpolitik bestimmt, sondern seine Konzerne, fügt es hinzu. EU-Flüchtlingspolitik soll diskriminierender werden. Die EU plant, im Jahr 2023 eine Rekordzahl von Asylsuchenden abzuschieben, während die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge, die in die Union einreisen möchten, unbegrenzt ist. Menschenrechtsgruppen betonten, dass die EU die rechtliche Verantwortung hat, alle Flüchtlinge unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit gleich zu behandeln. Bereits 2023 sind nach Angaben der Vereinten Nationen 30 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken, als sie versuchten, die EU zu erreichen. Die Grenz- und Küstenwache der EU, Frontex, wurde in der Vergangenheit beschimpft, weil sie unsichere Boote zurückdrängte, was zu Todesfällen führte. Am Donnerstag kündigte der neue Leiter der Agentur an, diese Praxis zu beenden. Laut OLAF, dem Amt für Betrugsbekämpfung der EU, ertranken in den Jahren 2020 und 2021 mindestens 2000 Flüchtlinge in der Ägäis, als sie von Frontex von der EU-Küste zurückgedrängt wurden. Die Agentur hinderte mindestens 40.000 Asylsuchende daran, die EU zu erreichen, was einen eklatanten Bruch des Völkerrechts darstellt. In etwas mehr als 10 Monaten hat die EU mehr als 4 Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Ihnen werden dieselben Rechte gewährt wie EU-Bürgern. Wenn sie jedoch aus einem anderen Teil der Welt stammen, der von westlichen Mächten zerrissen wurde, ist dies eine andere Geschichte. Die EU-Innenminister treffen sich nächsten Donnerstag in Stockholm, Schweden, um sich auf eine effektivere Strategie zur Abschiebung von Asylbewerbern zu einigen, die die Kriterien für den Flüchtlingsstatus nicht erfüllen. Menschenrechtsgruppen hinterfragen diese Diskriminierung. Aktivisten weisen darauf hin, dass es keine Pläne gibt, eine ähnliche Politik für Flüchtlinge einzuführen, die aus der Westukraine, einer wohl relativ sicheren Region, in die EU kommen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 0 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1 Grad, Mashhad minus 4 Grad, Isfahan minus 5 Grad, Shiraz 1 Grad und Bandarabas 14 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Iftikhari mit dem Titel Qisse-e-Ishq, das heißt Die Geschichte der Liebe.
مستم نقشه هستی را تو خواهی، راز مستی را تو داری. هر زمان در جست و جویت، چون نسیم آیم به کویت، همراه صد کاروان دل ره نمی جویم به سویت. لاله گرم از آه من شد، چل چراغ را من و دل هم نوای می پرستان، تو و گل پرده دار راز بستان. دیده مروارید باران، چیده در باغ بهاران، سبز با یاد تو رویه. قصه از عشق تو رویه. بشنو این افسانه را، ناله مستانه را، با تو دل هم خانه گشته، همدم پیمانه گشته. در جهان آشنایی از جهان بیگانه گشته، روی تو کوکب من، پرتو افکن در شب من، تا ببینی ذات شقم شول در تا بوتن من، گل فشان شد ساغر گل آفرین گل پرور من، ساغر گل آفرین گل پرور من. تارو بود دستم، با غمت از پای شستم، روز و شب از جام عشقت مست مستم مست مستم نقش هستی را تو خوانی راز مستی را تو دانی زمان در جست و جویت چون مسیح آیم به کویت همراه صد کاروان دل ره نمی جویم به سویت لاله گرم از آه من شد چل چرا غرا داره گرم از آه من شد چل چرا قرار من شد.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. Willkommen zu einer weiteren Folge aus dem Reisemagazin Mit uns durch Iran. Heute besuchen wir die Provinz Südchorasan. Begleiten Sie uns. Die Provinz Südchorasan befindet sich am östlichen Grenzstrich Irans. Sie umfasst 151.193 Quadratkilometer. Im Osten grenzt sie an Afghanistan, im Norden an Chorasan-e-Razavi, im Westen an Provinzen Yazd und Kerman und im Süden an die Provinz Sistan und Baluchistan. Sie stellt den wichtigsten Verbindungsweg südlicher Provinz mit der heiligen Stadt Mashhad, der Pilgerstadt Irans, her. Das Klima ist hier trocken, ein Wüstenklima. Der durchschnittliche Niederschlag beträgt jährlich 150 mm. 2004 wurde die Provinz Chorasan in drei neue Provinzen aufgeteilt, unter anderem in Südchorasan. Birjand ist das Zentrum, insgesamt umfasst die Provinz 11 Großräume. Obst ist das erste Produkt dieser Provinz, zum Beispiel Berberitzen und chinesische Jujube. Die Produktion von Safran und Baumwolle erhalten hier den zweiten landesweiten Rang. Pistazien, Granatäpfel, Mandeln, Äpfel, Birnen, Quitten, Kirschen, Sauerkirschen, Aprikosen, Pfirsiche, Datteln, Beeren, Walnüsse, Feigen und schmalblättrige Ölweiden sind weitere Obstprodukte der Provinz. Im Anbau von Zuckerrüben steht die Provinz landesweit auf Rang 8. Weizen, Gersten, Baumwolle, Hülsenfrüchte, Gemüse und Viehfutter werden ebenfalls erzeugt. Im Bergbau ist ein hohes Potenzial in der Provinz vorhanden, sodass es zum Beispiel Magnesitvorkommen allein in den Städten Birjan und Sarbishe gibt. Das größte und einzige Asbestvorkommen sind die Hajat Nahbandan-Minen, Granit, Bentonit und Basalt werden ebenfalls in dieser Provinz abgebaut. Zu den wichtigen Vorkommen gehört das Kupferbergwerk Ghal-e-Zari in Khusov im Südwesten der Provinz. Das hochkarätige Gold aus diesen Werken ist weltweit bekannt. Teppiche, Tongefäße, Malereien, Schmiede- und Kupferarbeiten, Schilfrohrarbeiten, Körbe, Filzuntersätze, Textilien, Weberei, Kelime, Jajime, Goldarbeiten, Lederprodukte und Stickereien bilden den Umfang der Handarbeit in Südchorasan. Die Stadt Bijand ist das Zentrum von Südchorasan. Sie liegt 1480 Meter über dem Meeresspiegel und 1320 Kilometer von Teheran entfernt. Sie hat schon immer Bijand geheißen. Als Bijand, Borjan, Barkand und Birgand ausgesprochen und in Lexika verzeichnet. Erstmals wird der Name in Mojamul Buldan aus dem 7. Jahrhundert im Mondkalender erwähnt. Reisende und Abenteurer wie Marco Polo, Yaqut Hamawi, Murad Dassi, Hamdullah Mustafi haben in ihren Berichten und Schriften die Stadt erwähnt. Bijand zählt zu den ältesten und historischsten bedeutendsten Städten der Provinz. Die Region, zu der Bijand als kleiner Teil zählt, wird Rahestan genannt. Sie ist gebirgig und klimatisch, Saudi-Arabien sehr ähnlich. Daher wurde sie von Arabern, die sich von der Despotie der Abbasiden-Kalifen befreien wollten, aufgesucht. Die Gebirge und das weite Flachland beeinflussen das Klima der Region. Sie ist der Zentralwüste Irans sehr nah und dazu das flache Land, die hier ein Wüstenklima mit warmen Sommern verursachen. Die Berge ziehen sich hauptsächlich vom Westen nach Osten, so wird die Wärme etwas eingedämmt. Im Vergleich zu umliegenden Regionen ist es hier etwas gemäßigter. Zurzeit liegt Bijand als einer der wichtigsten Städte von Südchorasan und zu den wichtigsten Handelsplätzen.
In Bijand findet man sehr anmutige Gärten und Gebäude und historische Bäder vor. Manche gehen auf die Zeit der Qajaren und Eran-Sandir-Dynastie zurück. Ein wichtiges historisches Bauwerk ist das Kulah-Farangi-Gebäude im Stadtzentrum. Es hat 6 Stockwerke, nur 2 davon sind nutzbar. Die anderen dienen eigentlich nur als Dekor. Auf dem Erdgeschoss sind die Räume mit verschiedenen Mustern verziert. Sie sind mit Korridoren miteinander verbunden. Im Zentrum des Gebäudes wurde ein Bassin angelegt. Der Raum weist besondere architektonische Eigenschaften auf, so dass es auf dem Erdgeschoss jedes Interesse auf sich zieht. Der Bassinraum liegt 1 Meter tiefer als der restliche Grundboden. Man gelangt so über diverse Eingänge in den Raum. Er bildet ein Achteck. Um den Raum wurden Bögen und Mokarnas zum Schmuck angebracht. Licht wird durch eine konische Kuppel und durch Lichteinlässe gespendet. Eine Fontäne sorgt für frischen Luftumzug. Das Gebäude steht heute unter Denkmalschutz. Die Shukatir-Schule befindet sich in der Altstadt, ein historisch wertvolles Gebäude. Es verfügt über einen Iwan, Vorhof, Korridor, einen hohen Iwan, Hof und kleine Räume um den Hof, einen Saal und Bad. Der Eingang besteht aus einem Torbogen mit Muranas Arbeiten. Das Gebäude wurde 1312 im Mondkalender für die Trauerfeierlichkeiten zum Monat Muharram gebaut worden. 1326 wurde dort die erste neue Schule von Bijand eingerichtet. Das Chahar-Deracht, Vierbäumenviertel, ist eine weitere Attraktion der Stadt. Es beginnt an der Shukatir-Schule und endet an der Gesamtmoschee Ashura. Allein entlang dieser Straße sind über 20 Werke unter Denkmalschutz gestellt worden, jeder mit besonderen Merkmalen. Darunter befinden sich Schulen, Häuser, Gebetsstätten, Moscheen und Wasserspeicher. 1992 wurde das gesamte Viertel unter Denkmalschutz gestellt. Der Akbariergarten und ein gleichnamiges Gebäude in Birjand sind ebenfalls von historischer Bedeutung. Es wurde in der Zeit der Kadscharen und von Shukertul Mamolek in zwei Stockwerken gebaut. 2001 hat die UNESCO die Anlage im Weltkulturerbe aufgenommen. Die Bauarbeiten begannen zu Beginn der Kadscharenzeit und endeten etwa mit deren Zerfall und wurden stufenweise geführt. Die Anlage umfasst 45.000 Quadratmeter und besteht aus einigen Gebäuden. Das älteste ist das Heshmatul Mamolek am östlichen Ende. Es besteht aus zwei Stockwerken. Das Erdgeschoss ist mit zwei relativ langen Korridoren versehen, die die Verbindung zwischen drei wichtigen Teilen, nämlich Hauptgarten, Südgarten und Stallungen, herstellen. Das zentrale Gebäude ist für repräsentative Veranstaltungen vorgesehen und dementsprechend abgeschmückt und verziert. Die Straße ist umgeben von zwei Reihen hoher Nadelbäumen. Die Straßen zum Hauptgebäude verleihen dem Gesamtbild eine vornehme Atmosphäre. Das Amt für Kulturerbe und Tourismus nimmt heute Teile der Anlage für besondere Zwecke in Anspruch. Ein Gebäude, das zu Beginn der Kadscharenzeit gebaut wurde, dient heute der Bibliothek. Das Zentralgebäude beherbergt das Archäologische und Anthropologische Museum. Das Museum für Wildlife zeigt seltene und interessante Tierarten aus dem Süden von Khorasan und besonders Birjand. Dazu zählen natürlich auch sehr seltene Vögel. Das Archäologische und Anthropologische Museum des Akbariergartens befindet sich auf dem Erdgeschoss. Es zeigt die Lebensweise, Arbeit, Sitten und Gebäude und Berufe in Südkhorasan. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder ein Stück Iran näher bringen konnten. Weiteres verschieben wir auf die nächste Woche.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Reza Iftikhari mit dem Titel Gule Bahari, auf Deutsch Frühlingsblume.
صفای جان و دل من بنفشه زاری چه کردی با دلم خبر ندار، لحظه لحظه می دوم دلم به سوی تو، ذره ذره می شود در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو. صفای جان و دل من بنفش زاری، چه کردی با دل خبر نداری، لحظه لحظه می روم دلم به سوی تو، ذره ذره می شوم در آرزوی تو، به هر دارم ندهم نگاه دلجوی تو. چشمان من افتاد تا ببینی چرا هر دم سرشک غم به دامان من افتاد. ای نسیم پرنیان توش در دل نگردد آتش عشق تو خاموش، ای نسیم پرنیان کش در دل نگردد آتش عشق تو خاموش، لحظه لحظه می دوم دلم به سوی تو، ذره ذره می شود در آرزوی تو، به هر دانم ندهم نگاه دلجوی تو. ای نسیم پرنیان کش در دل نگردد آتش عشق تو خاموش، ای نسیم پرنیان کش
دل نگردد آتش عشق تو خاموش. لحظه لحظه میدود دلم به سوی تو، ذره ذره میشود در آرزوی تو، به هر دارم ندهد نگاه دلجوی تو.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Haben Sie, liebe Hörerfreunde, jemals über die Hände des Menschen und ihre Wichtigkeit nachgedacht? Haben Sie sich jemals Gedanken darüber gemacht, wie und wofür Sie von Ihren Händen Gebrauch machen? Dieses wichtige Körperglied, dem wir wenig Beachtung schenken, kann vieles tun. Einen alten Mann stützen, einem Waisenkind liebevoll über den Kopf streichen, mit einem Händedruck anderen Freundschaft ausdrücken. Diese Hand kann ein Geschenk überreichen und anderen Freude machen und Freundschaft festigen. Sie kann den Bedürftigen unter die Arme greifen. Mit den Händen schreiben wir. Wir können Wörter schreiben, die Erleuchtung bringen und das Wissen vermehren. Und bei der Arbeit und im Handel sind es die Hände, die eine Angelegenheit regeln. Imam Ali alayhi salam, der 5 Jahre lang das Islamische Reich verwaltete, hat mit eigenen Händen Landwirtschaft betrieben. Er hat von den Einkommen Sklaven freigekauft, Brunnen angelegt und das Land kultiviert. Wenn wir Gott um etwas bitten, sind es unsere Hände, die wir zum Himmel hochheben. Ein Dichter weist mit seinen Händen auf ihren Segen hin, indem er schreibt: Weißt du, warum Gott dir 2 Hände gegeben? Ich glaube, ein Geheimnis ist darin gelegen. Die eine ist für eigene Sachen gedacht, die andere sollst du hilfreich den anderen geben. Wir haben über die eine Seite der Münze gesprochen, doch jede Münze hat 2 Seiten. Auch bei Sünden und Verbrechen spielen die Hände des Menschen eine wichtige Rolle. Abwegige Gedanken lassen den Menschen mit seinen Händen Abwegiges tun. Dinge wie Diebstahl, Übergriff auf fremden Besitz, anderen schlagen, Unschuldige töten. Hände könnten etwas schreiben, was die Moral zerstört. Auch das sind alles Dinge, die durch die Hände durchgeführt werden, durch die die Gesellschaft jedoch Schaden erleidet. Die Verhütung von Schäden ist in jeder Gesellschaft davon abhängig, dass die Ursachen gefunden werden und die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu ihrer Verhütung angewandt werden. Je mehr moralische und immaterielle Werte in einer Gesellschaft erstarken, desto weniger Schäden erlebt sie.
Jeder soll sein natürliches Recht und das Recht der anderen in der Gesellschaft kennen und beachten. Das selbstverständliche Recht eines jeden Menschen ist das Recht auf Leben. Philosophen und Denker betrachten das Recht auf Leben als elementares Recht aller Menschen in einer Gesellschaft und fordern, dass Regierung und Gesellschaft dafür garantieren müssen. Der Heilige Koran hebt hervor, dass keiner berechtigt ist, jemandem dieses natürliche Recht zu nehmen. Das Leben jedes Menschen ist zu respektieren und niemand hat das Recht, seine Hände mit dem Blut anderer zu besudeln. Er hat auch nicht das Recht, sich selber einer Verletzung zuzufügen. Imam Sajjad a.s. Salam zeigt in diesem Zusammenhang auf, dass die Hände des Menschen Rechte gegenüber ihm besitzen, und zwar sagt er, das Recht deiner Hände dir gegenüber besteht darin, dass du sie nicht nach dem Verbotenen ausstreckst, denn das führt zur Bestrafung Gottes am jüngsten Tag und dazu, dass du im weltlichen Leben von den anderen verurteilt wirst. Du sollst deine Hände nicht an etwas hindern, was Gott dir zur Pflicht gemacht hat. Bring den Händen Respekt entgegen, indem du sie richtig und wie es das Religionsrecht erlaubt, gebrauchst, in dem Sinne, dass du sie von dem Verbotenen zurückhältst und ihnen freie Hand gibst für Dinge, die nützlich sind. Dann wirst du von den anderen im Leben geachtet und im Jenseits Gottes Lohn erhalten. Wenn wir akzeptieren, dass der Mensch ein höheres, edles Wesen ist und auf dem Weg des Guten wandeln kann, wird unser Leben von einer besseren Atmosphäre erfüllt. Der Mensch nutzt leider das Kapital, das in ihm steckt, nicht richtig. Es kann sein, dass er es leicht aus der Hand gibt und auf dem Basar des Lebens zum Geschäftsmann wird, dessen Unternehmen in die Brüche gegangen ist. Das heißt, zum Schluss, wie jemand dasteht, der sein wertvolles Kapital verloren hat und keinen Gewinn erzielen konnte. Imam Sajjad weist auf den Punkt hin, dass der Mensch, so gut er kann, der Würde seiner Körperglieder gerecht werden muss und sie nicht für Hässliches einsetzt. Deshalb soll er seine Fähigkeiten für seinen Fortschritt und seine Ehrsamkeit nutzen. Auf diese Weise werde er auch zur Selbstachtung finden. Je mehr wir uns nach den spirituellen und moralischen Lebensregeln richten und mit unseren Händen die Probleme der anderen lösen helfen, werden wir mehr Selbstachtung empfinden. Dies ist ein wirksamer Schritt zur Wiederbelebung unserer menschlichen Würde und der Herstellung von richtigen und gerechten Beziehungen zu den anderen. Laut Imam Sajjad wird ein Mensch, der gemäß Vernunft, Würde und Anstand handelt und das Gebot Gottes anerkennt, im Diesseits und im Jenseits siegreich sein. Ali sagt ebenso, dass Gott den Menschen dazu verpflichtet hat, zu spenden, als er ihm den Segen der Hände gab. Wir sollten also mit unseren Händen Gutes und Segen verbreiten.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.